Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir sollten alle verstehen, dass heute nicht der Zeitpunkt ist, zu dem Gott alle Menschen zu seinem Heil beruft. Ich werde demnächst eine Predigt geben über die Frage, ist heute der einzige Tag des Heils? Aber es geht mir hier eigentlich um etwas anderes in der heutigen Predigt. Wir müssen verstehen, dass heute nur wenige zum Heil berufen werden. Und das bedeutet nun, dass es da gewisse Voraussetzungen gibt, gewisse Anforderungen. Wenn Sie berufen sind, oder wenn Gott dabei ist, Sie zu berufen, was erwartet er von Ihnen? Die Predigt heute geht auf das Kommen und das Gehen ein. Das Kommen zur Wahrheit, das Gehen, das sich entfernen von der Wahrheit. Vor vielen Jahren habe ich einmal als kleiner Junge ein Lied gehört. Ich glaube nicht, dass Sie das kennen. Aber irgendwie die Worte sind mir so im Gedächtnis geblieben. Das Lied ging um den Wartesaal des großen Glücks. Und da gab es so eine gewisse Aussage, die lautete so ungefähr, im Wartesaal des großen Glücks, da warten viele, viele Leute. Sie warten seit gestern auf das Glück von morgen. Und so ist es leider heute so, dass man so die Kirchenorganisation als so einen Supermarkt sich anschaut. Da wartet man auf das große Glück, dass man so die richtige Organisation findet. Und da geht man von einem Superladen zum anderen, weil man nämlich zunächst einmal in dem ersten, zu dem man jetzt hingelangt ist, nicht unbedingt das findet, was man sucht. Und dann geht man zum nächsten, denn da ist es vielleicht ja auch so, dass da einige Artikel billiger sind als im ersten, so angenehmere Lehren, das ist dann nicht so ganz schwerwiegend. Und dann fragt man sich, warum die Menschen nicht zur Wahrheit kommen. Als wir vor vielen Jahren hier in Deutschland begannen, öffentliche, nicht nur Sendungen zu bringen, sondern eben auch Einladungen an Menschen, die dann uns persönlich aufsuchen konnten, da kamen viele, viele Leute. Die meisten sind dann entschwunden. Man weiß überhaupt gar nicht mehr, wo sie heute sind, weshalb sie überhaupt gekommen waren. Sie kamen einmal und nicht mehr wieder. Aber auch im Laufe der Jahre habe ich in der Kirche Gottes gesehen, wie viele Leute gekommen waren, Hunderte, Tausende. Und dann geschah etwas, das sie dazu verleitet hat, wieder wegzugehen von der Wahrheit. Und die meisten heute, die weggegangen sind, wenn man überhaupt noch etwas von denen hört, haben nichts mehr von der Wahrheit intus. Nein, wenn Gott sie beruft, dann erwartet er eine Verpflichtung, ein Engagement. Schauen wir uns einmal an, was Christus sagt. Zunächst einmal in Johannes Kapitel 7 und Vers 37. Ich verstehe, es geht um natürlich den Zeitpunkt, wenn alle Menschen berufen werden. Aber ich möchte dies heute auf uns beziehen, wenn wir heute bereits schon berufen sind, wenn das heute auf uns zutrifft. Johannes 7, Vers 37, da heißt es, am letzten, dem großen Tag des Festes, da trat Jesus auf und rief, wenn jemand dürstet, dürsten Sie. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Der komme zu mir und trinke. Eine Stelle, die hier auch zitiert wird, ist in Jesaja 55. Jesaja 55, angefangen in Vers 1. Da wird ein bisschen mehr gesagt über das, was man tun soll, wenn man dürstet, wenn man trinken will, wenn man das Wort Gottes in sich aufnehmen will. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst beides, Wein und Milch. Vers 2. Warum gebt ihr Geld aus für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, wovon ihr nicht satt werden könnt? Hört mir doch zu und esset das Gute, dann wird eure Seele am Fetten ihre Lust haben. Neigt eure Ohren her, Vers 3, und kommt her zu mir. Hört, dann wird eure Seele leben. Denn ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, indem ich euch die unverbrüchlichen Gnadenzusagen Davids einlöse. Dieser ewige Bund hat mit der Taufe zu tun. Er hat damit zu tun, dass wir unter die Bedingung des neuen Bundes sein können. Dieser neue Bund, der letztendlich dazu führen wird, dass wir ewiges Leben erlangen. Offenbarung Kapitel 22 und Vers 17. Wiederum eine ähnliche Aussage. Ich beziehe sie heute ausschließlich auf jene, die berufen sind, berufen werden sollen in diesem Leben. Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens geschenkt. Kommen Sie zur Wahrheit. Wie können Sie zur Wahrheit kommen? Wir hatten bereits gelesen, warum gebt ihr Geld aus für das, was euch nichts nützt? Warum kauft ihr da auf dem Internet herum und versucht da irgendwie Lehren anzunehmen, die in keinster Weise dem entsprechen, was Gott lehrt? Von Menschen, die in keinster Weise autorisiert sind, die Autorität haben, überhaupt über Gott zu sprechen. Hebräer 11 und Vers 6. Hebräer 11 und Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird oder ihren Lohn geben wird. Also zunächst einmal, wenn man zu Gott kommen will, dann muss man glauben, dass Gott existiert, aber dass Gott auch auf uns achtet und dass er uns belohnt, wenn wir auf richtige Weise leben. Wie kann man diesen Glauben erlangen? Den Glauben an Gott? Von sich aus? Weil man halt glauben will? Römer Kapitel 10 und Vers 17. Ich weiß, es ist keine sehr populäre Aussage jetzt, denn viele in ihrer Arroganz meinen, sie könnten das von sich aus bewerkstelligen. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Römer 10 und Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt. Die Predigt aber durch das Wort Gottes. Es bedarf der Predigerschaft Gottes, um sie zum Glauben zu führen. Sagt die Bibel. Wie hört man? Wie sollte man auf Predigten des Wortes Gottes hören? Apostelgeschichte 2 und Vers 14. Apostelgeschichte 2 und Vers 14. Da trat Petrus mit den Elfen auf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr jüdischen Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, lasst es euch erklären und hört auf meine Worte. Lasst es euch erklären. Seht zu, dass meine Worte, sagt er, in eure Ohren eindringen, aber in richtiger Weise. Ihr von euch aus könnt das Wort Gottes nicht verstehen. Es muss euch erklärt werden. Apostelgeschichte 8. Apostelgeschichte 8, die Verse 30 und 31. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las. Das war jetzt dieser Kämmerer aus Äthiopien. Und er sagte zu ihm, verstehst du auch, was du da liest? Einige, die lesen die Bibel von Anfang bis Ende, verstehen kein Wort. Verstehen kein Wort. Er aber sprach, Vers 31, schauen Sie, das ist die richtige Einstellung. Wie kann ich es, wenn mich nicht jemand anleitet? Und dann hat Philippus ihn angeleitet, hat ihm erklärt, was die Bibel sagt, was diese Schriftstellen, die der Kämmerer hier las, bedeuten. Lukas Kapitel 24. Schauen Sie, wenn Gott Ihnen den Sinn nicht öffnet für sein Wort, das Ihnen erklärt werden muss durch seine Predigerschaft, dann können Sie noch so lange die Bibel lesen, wie Sie wollen. Verstehen Sie absolut nichts davon. Lukas 24 und Vers 45. Die Apostel, die kannten das Alte Testament, aber sie verstanden es nicht. Da öffnete er ihnen das Verständnis dass sie die Schriften verstanden. Das tat Christus nach seiner Auferstehung. Er erklärte ihnen, was die Schriftstellen überhaupt bedeuteten im Hinblick auf sein Kommen, auf das, was er erleben, durchmachen müsste. Schauen wir uns auch Nehemia Kapitel 8 an. Nehemia Kapitel 8 und in Vers 8. Nehemia Kapitel 8 und Vers 8. Sie lasen im Gesetzbuch Gottes klar und verständlich, sodass man verstand, was gelesen wurde. Die Schlachterbibel übersetzt sogar noch genauer. Und sie erklärten den Sinn. Schauen Sie, ihnen muss der Sinn des Wortes erklärt werden. Von sich aus können sie es nicht verstehen. Und ich kriege hin und wieder Memos zugeschickt von Leuten, die die Bibel lesen. Mit unglaublichen Ideen kommen sie daher, verstehen nicht zum Beispiel, dass die Ritualgesetze, die Opfergesetze nicht mehr für uns heute verbindlich sind, wollen jetzt da versuchen, irgendwo die Ritualgesetze noch zu halten, haben sich vielleicht an die messianischen Juden gewandt, die nach wie vor falsche Dinge verkündigen, versuchen irgendwie die Ritualgesetze und das hebräische Gedankengut und Tradition irgendwie in die Verehrung des wahren Gottes hineinzubringen. Schauen Sie, das ist genauso verkehrt, genauso verfehlt, genauso falsch, wie wenn man versucht, heidnisches Gedankengut in die wahre Verehrung von Gott hinein zu katapultieren. Das sind beides Teile der gleichen Medaille und beides wird ihnen nichts nützen. Paulus sagt, zum Beispiel auf die Beschneidung, die physische Beschneidung eingehen, wenn sie meinen, sie müssten sich beschneiden lassen, um das Heil zu erlangen, dann hilft ihnen Christus überhaupt nichts. Dann ist Christus für sie vergeblich gestorben. Es ist wichtig, dass ihnen erklärt wird und dass sie aber auch begreifen und dass sie aber auch annehmen, was die Bibel lehrt, was der Sinn dessen ist, was die Bibel beschreibt. Sie wollen zu Christus kommen, sie wollen zur Wahrheit kommen. 1. Petrus Kapitel 2. 1. Petrus Kapitel 2 lesen wir Vers 4. 1. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen wurde, aber bei Gott auserwählt und kostbar ist. Und in diesem Prozess geschieht Folgendes, Vers 5, und werdet auch ihr als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufgebaut, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, nicht mehr physische Tieropfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Was sind diese geistlichen Opfer? Nun, Gebet zum Beispiel, die Liebe, wie wir noch gleich sehen werden, dem Nächsten gegenüber und so weiter und so fort. Hilfestellung anderen gegenüber. Man muss zu ihm als dem lebendigen Hohepriester, dem lebendigen Stein kommen. Nicht jemand, der tot am Holz hängt oder als ein kleines Baby in der Krippe. Nein, der lebendige, machtvolle, herrschende Hohepriester, der bei Gott im Vater für uns eintritt. Lukas 6. Einige, die meinen, es ist damit getan, dass man an Christus glaubt. Das langt ja schon. Man glaubt daran, dass Christus gelebt hat und dann ist man schon soweit in Ordnung und gerettet. Lukas 6, Vers 47. Wer zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut. Mit anderen Worten, man hört Gottes Wort, weil es einem erklärt worden ist und dann tut man es auch. Kompromisslos. Nicht mal hier ein bisschen, mal da vielleicht nicht so viel. Wer sie hört und tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist wie ein Mensch, der sein Haus baute und tief grub und den Grund auf den Fels legte. Wer ist der Fels? Jesus Christus ist der Fels. Als aber eine Flut kam, und sie wird kommen, da stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf den Fels gegründet. Probleme, die in diesem Leben kommen werden, können überwunden werden, wenn man sein Leben auf den Felsen Jesus Christus gebaut hat. Auf dieses feste Fundament, dieses lebendige Fundament. Dann wird man nicht erschüttert. Dann wird man nicht dazu motiviert zu gehen. Matthäus 19, Vers 17 sagt uns mehr, wie man in das ewige Leben eingehen kann. Wie man möchte sagen, ins Leben gehen kann, ins Leben kommen kann. Matthäus 19, Vers 17. Dieser reiche Jüngling, der kam und der hat gefragt, ja, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Vers 17. Er sagte zu ihm, was heißt du mich gut? Niemand ist gut als nur einer Gott. Wenn du aber zum Leben eingehen willst, dann halte die Gebote. Er hört das Wort, er tut es. Halte die Gebote. Und dann erklärt er im weiteren Verlauf, dass er von den 10 Geboten spricht. Den Geboten, die die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten darstellen. Matthäus 19, Vers 23 sagt Christus allerdings noch mehr. Jesus sagte seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Himmelreich, vom Himmel aus regiert, die Rede ist vom Reich Gottes, das hier auf Erden errichtet werden wird. Warum wird ein Reicher schwer ins Reich Gottes kommen? Nun, weil der Reichtum einen davon abhalten kann, das Wort Gottes zu tun. In Matthäus 7 und Vers 13 wird noch mehr gesagt über jene, die zu Christus kommen wollen, die zur Wahrheit kommen wollen. Matthäus 7, Vers 13, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist eng, oder vielmehr die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und es sind viele, die auf ihm hineingehen. Aber die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben, zum ewigen Leben führt. Und es sind wenige, die ihn finden. Heute sind nur wenige berufen. Und selbst diejenigen, denen das Heil angeboten wird, die müssen aufpassen, dass sie nicht zu den vielen gehören, die versuchen, auf einer breiten Grundlage ins Reich Gottes zu kommen und es nicht können. Niemals können. Matthäus 18 und Vers 8. Wir sprachen vom Reichtum, aber es ist nicht nur der Reichtum, der eine Gefahr darstellen kann. In Matthäus 18 und Vers 8 sagt Christus, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich zur Sünde verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Nun, das ist natürlich nicht buchstäblich zu verstehen. Es geht hier um Hand und Fuß, die einen zur Sünde verführen, mit denen man etwas tut, was sündhaft ist. Und Christus sagt, hört auf, eure Hände, eure Füße in einer solchen Weise zu gebrauchen. Und er sagt, es ist besser für dich, dass du lahm oder als Krüppel zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und ins ewige Feuer geworfen wirst. Mit anderen Worten, du gebrauchst nach wie vor deine Glieder, deines Leibes zur Sünde. Und wenn du das nicht aufhörst, wenn du das nicht bereust, dann kann es dazu kommen, dass du ins ewige Feuer, in den zweiten Tod geworfen wirst. Es geht darum, Begierden abzulegen. Falsche Gewohnheiten abzulegen, falsche Ideen abzulegen, Dinge abzulegen, die einen zur Sünde verführen werden. Galater Kapitel 5. Galater Kapitel 5. Schauen Sie, wie viel mehr hier ausgesagt wird, was es bedeutet, zu Christus zu kommen, als alleine an ihn theoretisch zu glauben. Jakobus sagt, die Teufel, die Dämonen, die glauben auch. Die glauben, dass es Gott gibt, die sehen ihn ja auch. Aber sie zittern vor der Strafe. Der Glaube alleine, dieser theoretische Glaube, der keine Werke hat, ist nutzlos, ist tot. Galater 5, Vers 24. Galater 5 und Vers 24. Die aber Christus angehören, die haben ihr natürliches Wesen, ihr Fleisch, ihre Gewohnheiten, ihre Begierden. Die haben ihr natürliches Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Die existieren nicht mehr, sollten nicht mehr existieren. Und Sie können sich selbst überlegen, was für Begierden, was für Leidenschaften, was für falsche Gewohnheiten, was für sündhafte Angewohnheiten Sie haben, noch haben. Kreuzigen Sie sie. Kolosser, Kapitel 3. Kolosser, Kapitel 3, angefangen Vers 5. So tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit. Es geht hier nebenbei gesagt um geistliche Unreinheit. Es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie Wenn man, wie es im Alten Testament hieß, etwas Falsches angefasst hat, dann ist man unrein bis zum Abend. Das waren Ritualgesetze, die existieren natürlich für uns heute nicht mehr. Es geht um Unzucht, um Unreinheit, um schändliche Leidenschaft, um böse Lust, die Habsucht, die Götzendienst ist. Vers 6, wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams, unter denen auch ihr einst euer Leben geführt habt, als ihr in diesen Dingen lebtet. In was für Dingen? In Unzucht, in Ehebruch, in schändlichen Leidenschaften, in böser Lust, in Habsucht. Jetzt aber, Vers 8, legt ihr auch das alles ab. Und hier wird noch mehr dann genannt. Zorn, Grimm, Bosheit, Verleumdung, unanständiges Reden aus eurem Munde. Belüget einander nicht, der ihr den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und da gilt nicht mehr Grieche und Jude, Beschnittener, Unbeschnittener, Barbars, Güte, Knecht, Freier, sondern alles in allem ist Christus. Es wird kein Ansehen der Person praktiziert, egal aus welcher ethnischen Gruppierung man kommt. Wenn man berufen ist, wird man zu einem Teil des Leibes der Kirche Gottes. Aber man muss weiterhin seine schändlichen Leidenschaften ablegen. Römer Kapitel 13. Römer Kapitel 13. Und lesen wir angefangen in Vers 11. Und das lasst uns tun, weil wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, vom Schlaf aufzustehen, weil unsere Rettung jetzt näher ist, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Lasst uns anständig leben wie am Tag, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt den natürlichen Leib nicht so, dass Begierden erwachen. Man soll Begierden ablegen. Man soll sich in Situationen begeben, wo Begierden erwachen können. Wie kann man das verstehen? Auf verschiedene Weise. Sie sollten eigentlich wissen, worum es hier geht. Pflegt den Leib nicht so, dass Begierden erwachen. 1. Thessaloniker 4. 1. Thessaloniker 4, angefangen Vers 3. 1. Thessaloniker 4 und angefangen in Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr die Unzucht meidet. Nun, was ist Unzucht? Unzucht ist eine geschlechtliche Vereinigung, ein geschlechtliches Tätigsein zwischen Menschen, die nicht verheiratet sind. Wenn man verheiratet ist, zumindest eine Person von beiden Partnern in Anführungszeichen, dann ist Ehebruch gegeben. Ihr sollt die Unzucht meiden, sagt er hier. Vers 4. Und jeder von euch soll sein eigenes Gefäß zu gewinnen suchen, oder ein jeder von euch soll sein eigenes Gefäß zu gewinnen wisse, in Heiligung und Respekt, nicht in der Leidenschaft der Begierden wie die Nationen, die von Gott nichts wissen. Noch einmal im Zusammenhang gelesen. Denn das ist der Wille Gottes, eurer Heiligung, dass ihr die Unzucht meidet und jeder von euch sein eigenes Gefäß zu gewinnen wisse, in Heiligung und Respekt und nicht in der Leidenschaft der Begierden wie die Nationen, die von Gott nichts wissen. Was ist mit dem eigenen Gefäß gemeint, das man gewinnen will? Nun, die Menge schreibt in der Anmerkung, damit ist wohl eine Frau gemeint. Also der Mann, der jetzt versucht, eine Frau für sich zu gewinnen, der soll es nicht in der Leidenschaft der Begierde tun. Für die Heiden, die Nationen, die von Gott nichts wissen. In 1. Petrus Kapitel 3 und Vers 7, da wird nämlich etwas weiteres gesagt. Und ich lese hier die gesamte Predigt hindurch von der neuen Lutherbibel 2009. Da heißt es ebenso, ihr Männer, wohnt bei ihnen mit Einsicht. Es geht um die Männer, die bei den Frauen mit Einsicht wohnen sollen. Und gebt dem Weiblichen als dem schwächeren Gefäß seine Ehre, als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also mit dem Gefäß hier in 1. Petrus wird klar und deutlich auf die Frau, das Weib, sich bezogen. Und die Zürcher Bibel, die schreibt auch in 1. Thessaloniker 4, die Verse 3 bis 5 deutlich, es geht darum, dass man seine Frau sich zu erwerben weiß, aber halt nicht mit der Leidenschaft der Begierde. Und so schreibt auch die revidierte Lutherbibel von 1984, seine eigene Frau zu gewinnen sucht, aber nicht in der Leidenschaft der Begierde. Nun, die Schlachterbibel, die sagt, es kann sich auch auf den eigenen Körper beziehen, auf seinen eigenen Körper. Man soll ja den Körper, den natürlichen Leib nicht so pflegen, dass Begierden erwachen. Und die Schlachterbibel übersetzt dann auch, man soll den eigenen Leib in Besitz nehmen oder besitzen. Und so schreibt dann auch die Mengebibel in Klammern. Und natürlich gibt es mehrere Stellen, die auf den Leib, den menschlichen Leib, als auf ein Gefäß abstellen. Nur eine Stelle hier kurz erwähnen, in 2. Korinther Kapitel 4. 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 7. Wir haben diesen Schatz allerdings in irdenen Gefäßen, sagt Paulus hier, damit die überragende Kraft von Gott kommt und nicht aus uns. Also es kann beides gemeint sein. Die Wahrscheinlichkeit ist aber die in diesem Zusammenhang, dass es tatsächlich darum geht, dass Paulus den Männern sagt, ihr sollt eure Frau, dieses Gefäß, auf richtige Weise zu gewinnen suchen. Nicht damit Begierden der Leidenschaft, in anderen Worten, nicht da irgendwie jetzt Unzucht treiben. Nicht da irgendwie sogar den Anschein der Unzucht erwecken. Das kann man sehr leicht tun, indem man vielleicht zusammen, alleine, in einem Zimmer, Hotelzimmer, was weiß ich, übernachtet. Auch wenn dann möglicherweise nichts passiert. Obwohl, wenn man so zusammen ist, dann kann sehr leicht schnell was passieren. Man kann nämlich den Leib dann schon so pflegen, dass Begierden erwachen. Aber auch der Anschein ist bereits schon verkehrt. Der Anschein, der erweckt wird. Paulus sagt, so kommt man nicht zu Christus. So kommt man nicht zu Gott, wenn man auf solche Weise lebt und weiterlebt. Und das gilt sogar für unsere Kinder, die noch nicht alt genug sind, um getauft werden zu können. Aber schauen wir uns an, was Christus sagt in Markus Kapitel 10. Markus Kapitel 10 und Vers 14. Denn die Eltern wollten ihre Kinder zu Christus bringen, dass er sie segnen würde, und die Jünger, die wollten das verhindern. Vers 14, als Jesus aber sah, da wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasset die Kinder zu mir kommen, lasset sie zu mir kommen und verwehret es ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wenn sie bei der Stange bleiben sozusagen, werden auch sie zu dem Zeitpunkt, wenn sie alt genug sind, sich taufen lassen können, um ins Reich Gottes letztendlich eingehen zu können. Aber es geht auch darum, dass wir als Christen uns so verhalten sollen, in der gleichen demütigen Art und Weise, der gläubigen Art und Weise, wie kleine Kinder das tun, ihren Eltern gegenüber. Und wir lesen ja in 1. Korinther Kapitel 7 und Vers 14, dass unsere Kinder heilig sind. Sie werden bereits heute schon heilig genannt. Sie sind zu einem heiligen Zweck ausgesondert, weil sie eben eine Beziehung zu Gott haben können. Wenn auch nur ein Elternteil ein Christ ist. 1. Korinther 7 und Vers 14, was sagt Paulus hier? Der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Auch er hat Zugang zu Gott. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Auch sie hat Zugang zu Gott. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Sie sind nicht unrein, weil sie eine Katze angefasst haben, sagen wir mal, und dann unrein sind bis zum Abend, weil die Katze gestorben ist. Nein, nein, es geht um die geistliche Katze. Die geistliche Reinheit und Unreinheit natürlich. Aber sie sind heilig, sie sind bereits ausgesondert zu einem heiligen Zweck. Sie können Kontakt haben zu Gott. Von daher ist es sehr wichtig, dass die Eltern diese Verantwortung erkennen, die sie haben ihren Kindern gegenüber, dass sie nicht Dinge tun, die die Kinder dazu verleiten, sich abzuwenden von Gott. Nun, eine schreckliche, falsche Idee hat sich entwickelt aufgrund einer Stelle in Matthäus 27, die Verse 24 bis 25, als Pilatus seine Hände in Unschuld wusch, im Wasser wusch, im Hinblick auf Christus, und sagte, ja, was soll jetzt mit ihm geschehen? Und die haben dann geschrien, kreuzige ihn, Und dann haben sie hinzugefügt, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und viele haben dann gemeint, dass dies ein Fluch ist, der automatisch sich auf die Kinder derjenigen dann fortgesetzt hat, die damals Kreuzige ihn geschrien haben. Das ist absoluter, totaler Unfug. Das ist total verkehrt. Das ist falsch. Das ist an sich sogar gotteslästerlich. Nein, darum geht es nicht. Wir haben eine neue Broschüre in Englisch veröffentlicht, The Fall and Rise of the Jewish People. Eine sehr wichtige Broschüre, wenn Sie Englisch können, dann empfehle ich dringend, dass Sie sich diese Broschüre bestellen. Irgendwann werden Sie wir auch ins Deutsche übersetzen, aber nicht so bald. Wir haben noch viel anderes zu tun, aber ich werde schon hin und wieder und habe bereits auch hin und wieder darüber gesprochen, über diese Themen. Aber diese Broschüre hat auch ein Kapitel, in dem sie diese Stelle in Matthäus 27 auf richtige Weise erklärt. Und es hat nichts damit zu tun, dass irgendwo ein Fluch von Eltern automatisch auf Kinder übertragen werden könnte. Natürlich, wenn Eltern sich falsch verhalten, kann das die Kinder natürlich in gewisser Weise beeinflussen. Das ja. Das ja. Aber schauen Sie, nicht alle, die kommen, wollen und auch kommen, sind berufen. Das muss man sehr deutlich verstehen. Wie ich eben schon sagte, wir haben im Laufe der Jahre, Jahrzehnte immer wieder Menschen gesehen, die kamen und die dann gingen, die nicht blieben. Und 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 19 macht auch etwas sehr deutlich hierzu. 1. Johannes 2 und Vers 19, da sagt Johannes Folgendes. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, dann wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Das gibt uns einen sehr deutlichen Hinweis darauf, warum Menschen, die zunächst einmal gekommen sind, dann wieder gehen. Sie waren nicht von uns. Sie waren nicht bekehrt. Sie waren vielleicht noch gar nicht mal berufen. Die waren auf irgendeine Art und Weise von dem angetan, was sie so gehört haben. Viele, die hören uns schon lange zu über Internet und mögen vielleicht das, was so gesagt wird. Aber im tiefen Inneren sind sie keineswegs bekehrt, in keinster Weise berufen. Bilden sich vielleicht was ein. Schauen Sie, wenn Leute zu uns kommen, uns anschreiben und sagen, ach, wir möchten gerne die Versammlungen von der Kirche des ewigen Gottes besuchen, dann stelle ich denen so zunächst einmal einige Fragen. Ich möchte nämlich wissen, was für ein Hintergrund hier besteht. Ob man in Sünde lebt, ob man überhaupt versteht, was wir lehren. Wir haben ja eine siebenteilige Sendung jetzt, eine siebenteilige Predigtserie veröffentlicht über, was eigentlich die Kirche des ewigen Gottes ausmacht. Und wenn Sie die noch nicht gehört haben, dann schauen Sie sich bitte sehr eindringend und eindringlich diese Predigten an. Aber Fragen, die wir dann stellen, sind zum Beispiel, wie alt sind Sie? Was ist Ihr Familienstand? Was ist Ihr Beruf? Wie lange sehen Sie sich schon unsere Predigten an? Kennen Sie unsere Predigten, wie man den Sabbat hält oder wie man Gottes Festtage hält, die ja unter anderem auch auf eine gewisse Kleiderordnung eingehen? Sind Sie mit unseren Glaubensgrundsätzen vertraut und stimmen Sie mit ihnen überein? Das beinhaltet auch unsere Lehren bezüglich unreines Fleisch, Rauchen, Weihnachten, Ostern, Halloween, illegale Drogen, Zehntenzahlungen und so weiter. Und wie viele unserer Broschürenartikel haben Sie schon gelesen? Und wenn man dann jemand sagt, ja, ich habe gerade mal angefangen, so ein, zwei Broschüren zu lesen, vielleicht so zwei, drei Predigten mir anzuhören, dann ist meine Antwort, das ist noch viel zu verfrüht für Sie, in die Versammlung zu kommen. Denn wir wollen nämlich keine große Unstimmigkeiten haben, keine Konfusion haben, keine großartigen Diskussionen haben, Gedankenaustausch, wie das so schön gesagt wird. Wir haben in unseren Verwaltungsgrundsätzen klar und deutlich gemacht, jemand, der ohne Zwist und Zank und Streit zu uns kommen will, um mit uns Gott zu verehren, der ist willkommen, aber es gibt da gewisse Voraussetzungen. Schauen Sie, wir wissen, dass nicht alle, die kommen oder kommen wollen, berufen sind. Judas sagt uns etwas sehr Deutliches. In Vers 4. Denn es haben sich einige Menschen heimlich eingeschlichen. Das war damals schon der Fall. Die schon lange zuvor aufgeschrieben wurden für dieses Urteil. Gottlose, die die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und den alleinigen Herrscher Gott und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Wenn sie nach wie vor in Unzucht leben, wenn sie nach wie vor im Ehebruch leben, dann ist die Kirche des ewigen Gottes nicht der Platz für sie, jeden Sabbat mit uns sich zu versammeln. Schauen Sie, es geht zunächst einmal darum, dass Sie Ihre Sünden ablegen. Vers 12. Diese sind Schandflecken, bei euren Liebesmalen. Ja, die kommen sogar zum Laubhüttenfest, diesen Liebesmalen. Aber die leben in Sünde. Die prassen mit euch ohne Scheu. Die weiden sich selbst. Sie sind Wolken ohne Wasser, vom Winden umhergetrieben. Kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal erstorben und entwurzelt. Sehr wichtig, dass wir begreifen, dass es Voraussetzungen gibt, bevor man zu Christus und seiner Kirche kommen kann. 2. Petrus Kapitel 2 und Vers 1. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch, sagt Petrus, der Gemeinde, falsche Lehrer sein werden. Ja, das werden sich Leute als Lehrer aufschwingen, die wollen dann andere belehren, mit ihren falschen Ideen. Es sind falsche Lehrer, die nämlich verderbliche Irrlehren heimlich verbreiten werden. Nicht so öffentlich, das wird so im Getuschelsinne getan. Und indem sie den Herrn verleugnen, der sie erkauft hat, und dabei ihren eigenen Untergang bald herbeiführen. Ihren eigenen Untergang bald herbeiführen. Nun, das ist die eine Kategorie von Menschen. Eine andere Kategorie ist die, dass einige hätten kommen sollen, aber nicht kommen. Das gibt's auch. Sie wissen, das ist die Wahrheit. Sie wissen, das ist Gottes Kirche. Sie wissen, das ist der Ort, zu dem ich hingehen sollte, aber sie wollen nicht. Sie wollen nicht. Lukas 14, eine weitere interessante Stelle, angefangen in Vers 15. Lukas 14 und Vers 15. Als aber einer, der mit zu Tische saß, das hörte, da sagte er zu ihm, glückselig ist, wer das Brot im Reich Gottes isst. Er aber, Christus, sagte zu ihm, Vers 16, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Abendmahles aus, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Da fingen sie alle nacheinander an, sich zu entschuldigen. Der Erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft, muss hinausgehen und ihn ansehen, ich bitte dich, entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben, ich bitte dich, entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn und da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Knecht, gehe schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Krüppel, die Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sagte, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist noch Platz da. Und da sagte der Herr zum Knecht, gehe hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll wird, denn ich sage euch, dass keinem der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Die hatten eine Gelegenheit zu kommen, sie kamen nicht. Sie hatten alle Entschuldigungen, warum sie nicht kommen konnten oder wollten. Und diese Entschuldigungen waren nicht stichhaltig bei Gott. Matthäus 22, Verse 2 bis 3, etwas Ähnliches, ein ähnliches Prinzip wird hier zum Ausdruck gebracht. Matthäus 22, die Verse 2 und 3. Das Himmelreich gleicht einem König, der für seinen Sohn Hochzeit machte. Und er sandte seine Knechte aus, um die Gäste zur Hochzeit einzuladen, doch sie wollten nicht kommen. Die wollten nicht. Die waren eingeladen, die wollten nicht kommen. In Matthäus 23, eine Stelle, die Sie sich nachher anschauen können, Vers 37, sagt Christus, vergleicht sich mit einer Henne und er sagt, wie oft habe ich Jerusalem unter meine Flügel versammeln wollen. Aber sie haben nicht gewollt. Sie haben nicht gewollt. Und es gibt dann auch solche, die gehen, aber nicht unbedingt hätten gehen müssen. Woran kann das liegen? Nun, zunächst einmal, in Johannes 6 wird etwas erklärt, denn Christus sagte ganz bewusst etwas, was seine Jünger nicht verstanden, nicht verstehen konnten. Denen war das Verständnis für diese Wahrheit noch nicht geöffnet und eröffnet. Aber er sagte es gleichwohl, um sie zu prüfen und was geschah. Und viele gingen dann weg, als sie das hörten, weil sie es nicht verstehen konnten. Johannes 6 und Vers 66. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück, gingen nicht mehr mit ihm. Vers 67. Und deshalb sagte Jesus zu den 12, wollt auch ihr weggehen. Vers 68. Und da antwortete ihm Simon Petrus, der hat es auch nicht verstanden, was Christus da sagte, aber er sprach folgendes: Herr, zu wem sollen wir gehen? Denn Petrus verstand etwas. Du hast Worte des ewigen Lebens. Du hast die Worte des ewigen Lebens. Und irgendwann werde ich sie auch verstehen. In der Gesamtheit. Aber einige gingen. Demas zum Beispiel ging fort. Nun, Demas wird als ein Mitarbeiter des Paulus beschrieben. Auch das eine Stelle in Philemon und in Vers 24, können Sie das nachlesen. Er war ein Mitarbeiter des Paulus, Mitarbeiter am Evangelium. Aber er verließ Paulus, ging zurück in die Welt, hat die Welt lieb gewonnen, wie es heißt. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 10 sagt uns dies. 2. Timotheus 4, Vers 10. Aber ich möchte hier auf die berühmte Stelle in Matthäus 13 eingehen, die uns noch mehr sagt, warum Menschen gehen, die nicht unbedingt hätten gehen müssen. Matthäus 13 und Vers 3. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sagte: Seht, es ging ein Seemann aus, um zu sehen. Und indem er säte, da fiel einiges auf den Weg oder an den Weg, und da kamen die Vögel und fraßen es auf. Vers 5, anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Und als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, da verdorrte es. Vers 7, und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Vers 8, anderes fiel auf gutes Land und brachte Frucht, einiges hundertfach, einiges 60-fach, einiges 30-fach. Und dann sagt Christus noch in Vers 9, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dann erklärt er dieses Gleichnis, angefangen in Vers 18. So hört nun ihr dieses Gleichnis vom Seemann. Vers 19. Wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, dann kommt der Böse und nimmt weg, was in sein Herz gesät wurde. Es wurde in sein Herz gesät, aber er verstand es nicht. Und er nahm das Verständnis der Erklärung nicht an. Und Satan kommt und nimmt weg, was in sein Herz gesät wurde. Und das ist der, bei dem am Weg gesät ist. Vers 20. Bei dem aber auf das Steinige gesät wurde, das ist der, der das Wort hört und sofort mit Freuden aufnimmt. Sofort mit Freuden aufnimmt. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwenderisch. Einmal hier, einmal da. Wird umhergetrieben mit jedem Wind der Lehre, wie es heißt. Und wenn sich Trübsal oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so ärgert er sich sofort. Schauen Sie, er nahm es sofort mit Freuden an. Und jetzt kommt Verfolgung. Jetzt ärgert er sich sofort. Die gleiche sofortige Reaktion. Die Mengebibel schreibt, er wird sogleich irre oder er nimmt Anstoß. Er nimmt Anstoß. Er wird irre. Ja, ist das jetzt wirklich die Wahrheit oder muss ich das wirklich so akzeptieren, so leben? Vers 22. Bei dem aber unter die Dornen gesät wurde, das ist der, der das Wort hört und die Sorge dieser Welt und der Betrug des Reichtums. Hier kommt der Reichtum wieder zum Tragen. Die ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Da war vielleicht zunächst einmal eine gewisse Frucht vorhanden, aber dann wird das Wort unfruchtbar. Man tut es nicht mehr. Natürlich, dann ist der Fall groß. Vers 23, aber bei dem auf das gute Land gesät wurde, das ist der, der das Wort hört und versteht. Warum versteht er es? Weil ihm das Verständnis eröffnet wurde. Wodurch? Durch die Predigt, die Prediger von Gott gesandt. Und dann auch Frucht bringt. Dann tut er das auch, was er gesagt bekommt. Und der eine trägt hundertfach, der andere 60-fach, der andere 30-fach. In der Parallelstelle in Lukas 8 wird noch etwas mehr gesagt. In Lukas 8, angefangen in Vers 12. Lukas 8 und Vers 12. Die aber am Wege sind, die, die es hören. Und da kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Die auf dem Felse, Vers 13, sind die, wenn sie es hören, dann nehmen sie das Wort mit Freuden an. Aber sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie. Und wenn Schwierigkeiten kommen, fallen sie ab. Fallen sie ab. Vers 14, das, was unter die Dornen fiel, das sind die, die es gehört haben. Und unter Sorgen und Reichtum und Genüssen dieses Lebens, die Begierden, von denen ich sprach, gehen sie dahin und werden erstickt und bringen es nicht zur Reife. Vers 15, und das auf dem guten Land sind die, die das Wort gehört haben und in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in Geduld. Das ist alles Teil des Kommens zu der Wahrheit und des Bleibens in der Wahrheit. In 5. Mose 29 und Vers 24, da lesen wir mehr. 5. Mose 29 und Vers 24. Dann wird man sagen, es wird hier etwas Schreckliches beschrieben. Warum widerfährt denen so etwas Schlimmes? Dann wird man sagen, weil sie den Bund des Herrn, des Gottes ihres Vaters oder des Gottes ihrer Väter verlassen haben, den er mit ihnen schloss, als er sie aus Ägypten führte. Gott hat mit uns einen Bund geschlossen, als wir getauft wurden, als wir aus Ägypten, dem Ägypten der Sklaverei, geführt worden sind. Vers 25, und sie sind hingegangen und haben anderen Göttern gedient und sie angebetet, Götter, die sie nicht kennen und die er ihnen nicht zugeteilt hat. Sie haben den Bund wieder verlassen. Und da sie den Bund wieder verlassen hatten damals, da kamen sie zu Schaden. Aber das Gleiche gilt für uns heute auch, wenn wir den Bund, den wir mit Gott geschlossen haben, wieder verlassen. Denn was sagt uns Jeremia Kapitel 2 und Vers 13? Jeremia Kapitel 2 und Vers 13. Denn mein Volk, und wir gehören ja zu Gottes Volk, betrachten wir dies ganz persönlich jetzt hier. Denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich hier und da ausgehauene Brunnen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Ja, hört sich aber gut an, nicht wahr? Die haben diese neuen Erkenntnisse erlangt. Diese Erkenntnisse, dass die Erde flach ist, die Erkenntnis, dass zum Beispiel in Offenbarung 17 die Frau, die auf dem Tier reitet, das ist der Islam, und eine heimliche Entrückung gibt es auch und so weiter und so fort. All dieser Quatsch, all dieser Blödsinn, all dieser Unsinn, diese Brunnen, die rissig sind, die kein Wasser geben. Aber das hört sich gut an. Man hat ja juckende Ohren. Man hört etwas Neues, wie Paulus sagte hier. Das waren Leute, die wollten immer was Neues hören. Das ist das Gefährliche an der Sache. Das ist das Gefährlichste. Die verlassen Gott, die lebendige Quelle. Und die hauen sich dann selbst rissige Brunnen aus. Aber genauer noch gefragt, warum gehen sie? Wir hatten von Leuten gesprochen jetzt, die gehen, obwohl sie nicht hätten gehen müssen. Was geschah, dass zum Beispiel das, was gesät wurde, unfruchtbar wurde? Zunächst einmal gab es vielleicht ein wenig Frucht. Aber dann wurden die Samen unfruchtbar. Nun, Apostelgeschichte 20 sagt uns etwas sehr Klares über einen Grund. Apostelgeschichte 20, Vers 29. Da sagt der Paulus, das weiß ich, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe unter euch kommen werden, welche die Herde nicht verschonen werden. Und auch aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Lehren reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Verführung. Wölfe, die kommen, falsche Lehren bringen. Andere stehen auf aus der eigenen Mitte, die man vielleicht schon lange gekannt hat. Die fangen auf einmal an, Unfug daher zu plappern. Aber das sind ja doch angesehene Männer, nicht wahr? Die müssen ja doch irgendwie die Wahrheit kennen. Ich habe es alles erlebt. Als damals Robert W. Armstrong starb im Jahr 1986, und als dann eine neue Regierung an die Macht kam in der Worldwide Church of God damals. Und dann fingen diese Männer an, auf einmal totalen Unsinn daher zu quatschen. Und wie viele haben das akzeptiert, diesen Unfug, diese gotteslästerlichen Lehren. Wie viele haben das akzeptiert? Warum? Warum? Falsche Lehren, die können juckende Ohren sehr schnell überzeugen. Vor allen Dingen solche juckenden Ohren, die sich niemals irgendwie von Dingen überzeugt haben, von der Wahrheit. Die aus welchen Gründen auch immer es abgelehnt haben. die Wahrheit für sich selbst zu beweisen. Schauen Sie, was ich Ihnen sage, ich erwarte von Ihnen, dass Sie das anhand der Bibel überprüfen. Was wir in unserer Literatur schreiben, ich erwarte von Ihnen, dass Sie das zusammen mit der Bibel lesen, um zu sehen, ob das, was wir Ihnen auch sagen, richtig ist. Ein weiterer Grund, warum Menschen gehen, die zunächst einmal gekommen waren, findet sich in Offenbarung Kapitel 18 und Vers 4. Dann hörte ich eine andere Stimme vom Himmel, die sagte, geht aus ihr hinaus, diesem babylonischen System der Verwirrung, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden beteiligt seid und euch nichts von ihren Plagen trifft. Das kann nämlich sehr leicht geschehen. Wenn man in einer falschen Umgebung ist, verharrt, dann kann man sehr leicht an den Sünden dieser falschen Umgebung teilhaben, ohne es vielleicht zunächst einmal richtig zu merken. Aber wie ich schon des Öfteren gesagt habe, wenn Sie lange genug im Schlamm herumwarten, dann können Sie nicht davon ausgehen, dass Ihre Füße nicht schmutzig werden und dann der gesamte Leib, je mehr und mehr Schlamm da sich befindet. Warum gehen Sie? Weil Sie sich auf Falsches verlassen. Was ist Falsches, auf das Sie sich verlassen? Zum Beispiel Psalm 20. Auch das kann sehr leicht geschehen, vor allen Dingen in einer Situation, wo man sehr von nationalistischem, patriotischem Gedankengut umgeben ist, bombardiert ist. Ja, man muss doch etwas für sein Land tun, nicht wahr? Psalm 20, Vers 8. Jene verlassen sich auf Wagen und Pferde, auf Kriegsmaterialien, auf seine Armee. Da muss man ja daran teilhaben, nicht wahr? Wir aber denken an den Namen des Herrn unseres Gottes. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Behalten Sie Ihren Finger in den Psalmen, aber hier kurz eine Stelle in Jesaja 31 und Vers 1. Jesaja 31 und Vers 1. Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen um Hilfe. Ägypten, auch hier das für Sünde steht. Sie wollen also jetzt wieder zurückkehren in ihr sündhaftes Verhalten. Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen um Hilfe und sich auf Pferde verlassen und auf Wagen vertrauen, weil es viele sind, und auf Reiter, weil sie stark sind und sich nicht an den Heiligen Israel halten und nichts nach dem Herrn fragen. Ja, will Gott, dass wir wirklich an den Kriegen dieser Welt teilnehmen? Ist das wirklich der Sinngehalt dessen, was uns die Bibel lehrt? Will Gott, dass wir eine Waffe mit uns herumtragen und die dann auch gebrauchen? Kehren wir zu den Psalmen zurück. Eine weitere Stelle, die uns wiederum sagt, auf was wir uns nicht verlassen dürfen. Psalm 44 und Vers 7. Denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen und mein Schwert kann mir nicht helfen, sondern, Vers 8, du, Gott, befreist uns von unseren Feinden und machst die zu Schanden, die uns hassen. Psalm 62. Psalm 62 und lesen wir Vers 11. Verlasst euch nicht auf Unrecht und Frevel. Andere Übersetzungen haben hier Gewalt. Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt nicht leere Hoffnung auf Raub, der vergänglich ist. Fällt euch Reichtum zu, ach, da geht es wieder um den Reichtum, dann hängt das Herz nicht daran. Schauen Sie, wenn wir unser Vertrauen in den Reichtum setzen, der heute da ist und morgen fort, dann haben wir nicht das Vertrauen in Gott. Aber es wird noch kritischer. Psalm 118, die Verse 8 und 9. Schauen Sie, die Prioritäten werden jetzt verkehrt. Und da man jetzt nicht mehr Gott als seine Priorität hat, dann wird man letztendlich die Wahrheit und Gott und seine Kirche verlassen. Psalm 118, Vers 8. Gut ist es auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht auf Menschen zu verlassen. Wenn es da einen Zwiespalt gibt, nicht wahr? Gut ist es, auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht auf Fürsten zu verlassen. und dass man sich nicht auf Fürsten verlassen soll, auf hochstehende Menschen, auch in der Kirche möglicherweise, wenn die daherkommen und Falsches lehren, das findet sich in Psalm 146 und Vers 3. Psalm 146 und Vers 3. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auch auf keinen Menschen, der ja nicht helfen kann. Das müssen wir auch begreifen. Wir müssen Respekt haben vor der Obrigkeit, in welchem Lande wir auch leben mögen, aber wir müssen verstehen, dass die Obrigkeit uns letztendlich nicht helfen kann. Es kann nur das geschehen, was Gott zulässt, was Gott seinem Plan gemäß sich entwickeln lässt. Aber man kann sich auch noch auf etwas anderes verlassen, was sehr viele tun, was sehr gefährlich ist, Sprüche Kapitel 3. Denn das wird einen sicherlich dahin bringen, dass man sich von Gott und seiner Wahrheit abwendet, dass man geht. Sprüche Kapitel 3 und Vers 5. Verlasse dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Immer und immer wieder hören wir, verlasse dich nicht auf dich selbst, auf deine Ideen, auf deine Intelligenz, auf deine Fähigkeiten. Jesaja Kapitel 5. Jesaja Kapitel 5. Ach, ich verstehe das aber besser als Gott. Ich verstehe das besser als seine Prediger. Ich habe das schon seit langem viel besser begriffen. Jesaja Kapitel 5, Vers 21. Wehe denen, die bei sich selbst weise sind und sich selbst für klug halten. Sind sie weise in ihren eigenen Augen? Halten sie sich selbst für klug? Klüger vielleicht als andere? Klüger vielleicht als Gott? Klüger vielleicht als die Bibel? Klüger vielleicht als Gottes Prediger? Wehe ihnen, wenn sie diese Einstellung haben. Wenn sie meinen, sie müssten zum Beispiel jetzt gewisse Lehren akzeptieren, die wir nicht lehren. Die Idee, man muss zum Beispiel Gott nur mit hebräischen Namen anrufen. Und dann sogar noch so weit ins Fanatische absteigen, dass sie sagen, sie müssten sich zum Beispiel jetzt taufen lassen von jemandem, der sie im Namen Jesu tauft, der dann den hebräischen Namen benutzt. Jemand, der überhaupt gar keine Autorität hat für eine solche Taufe. Unglaublich. Aber diese Ohren, die jucken, die können einen dazu verleiten. Römer Kapitel 12. Und dann fragen sie sich, warum es dann in ihrem Leben nicht besser gehen wird, weil, klar, sie haben den Heiligen Geist ja gar nicht erlangt, aufgrund einer solchen, in Anführungszeichen, Taufe. Römer 12 und Vers 16. Nun, ich sage nicht, dass, wenn sie getauft sind, auf richtige Weise getauft sind, dass auf einmal alles in Butter ist. Sie werden ihre Anfeindungen erhalten, aber sie werden die Kraft von Gott erhalten, diesen Anfeindungen entgegengehen zu können, wenn sie diese Hilfe von Gott wollen und auch annehmen. Römer Kapitel 12 und Vers 16. Seid eines Sinnes untereinander, strebt nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Wiederum wird das hier gesagt. Haltet euch nicht selbst für klug. Einige, die halten sich so klug, viel klüger als andere, und das hat sie dann dazu gebracht, die Wahrheit zu verlassen, zu gehen. Immer und immer wieder habe ich das festgestellt im Laufe meines doch etwas längeren Lebens. 1. Korinther 4 und Vers 7. Denn wer gibt dir das Vorrecht? Was hast du denn, das du nicht geschenkt bekamst? Wenn du es aber geschenkt bekamst, was rühmst du dich denn, als ob du es nicht geschenkt bekommen hättest? Also wiederum der Hochmut gegenüber Gott. Dieses Vertrauen, dieses sich verlassen auf eigene Fähigkeiten, die eigene Intelligenz, den eigenen Intellekt. Die Verse 18 bis 19. Es haben sich aber einige wichtig getan. Wichtig getan, das ist auch so eine Sache. Man tut sich wichtig, man ist ja wer. Als würde ich nicht zu euch kommen. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und dann nicht die Worte der Wichtigtuer, sondern ihre Kraft kennenlernen. Und diese Kraft, die war natürlich gar nicht in Existenz. Aber die haben viele große, bombastische Reden geführt. Haben sich wichtig getan. Haben einige dann auch natürlich verführt. Man bildet sich etwas auf seine Fähigkeiten ein. Man verlässt sich auf seine Fähigkeiten. Was dann dazu kommt, dass man, wenn man sich selbst für klug hält, letztendlich die Wahrheit verlässt. Man schwingt sich selbst zu einem Lehrer auf. Man will andere jetzt belehren. Sehr gefährlich, Jakobus Kapitel 3. Das kann auf verschiedene Art und Weise geschehen. Jakobus Kapitel 3 und lesen wir einmal Vers 1. Was sagt hier Jakobus? Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, denn ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Die Zürcher Bibel schreibt, tretet nicht so zahlreich als Lehrer auf. Ja, man will Prediger werden. Man will lehren. Hat man die Autorität dazu? Man geht auf das Internet, man hat das auf seine eigenen Programme. Und da gibt es natürlich solche Leute, die da großartige, in Anführungszeichen, Lehren verkündigen, haben auch großartige Gefolgschaft. Natürlich haben sie großartige Gefolgschaft, denn die Leute, die sich das anhören, die haben auch wiederum diese juckenden Ohren. Die sind nicht unbedingt an der Wahrheit interessiert, sondern an diesen Ideen, diesen falschen, dummen Ideen. Nun gut, jeder muss sich das selbst klar machen. Ich warne auch davor, dass man zum Beispiel jetzt anfängt, Bibelstellen auf seinen Facebook-Seiten zu veröffentlichen. Denn haben Sie die Autorität dazu? Sie sollen ja doch nicht anderen irgendwo da jetzt großartig Ihre Gedanken insoweit mitteilen. Wenn Sie gefragt werden, dann können Sie und sollen Sie eine Antwort geben, im Hinblick auf die Hoffnung, die in Ihnen ist, aber nicht von sich aus da anfangen, andere belehren zu wollen, damit Bibelsprüchen daherzukommen, Bibelstellen dazu veröffentlichen. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott will, dass wir uns verhalten. Als Christen. Auf was kann man sich noch verlassen? Nun, natürlich, Jeremia Kapitel 7 und Vers 4. Jeremia Kapitel 7 und Vers 4. Verlasst euch nicht auf die Lügen, wenn sie sagen, hier ist der Tempel des Herrn, hier ist der Tempel des Herrn, hier ist der Tempel des Herrn. Hier ist Gottes Kirche. Solange ich da drin bin, ist ja kein Problem. Kann ich ja machen, was ich will. Das ist eine Lüge. Denn das bringt uns zum nächsten Punkt, auf das man sich verlässt. Und zwar verlässt man sich auf das Gesetz. Ist das falsch? Nun, es kommt darauf an, wie man das sich so vorstellt. Römer Kapitel 2, angefangen Vers 17. Man verlässt sich auf das Gesetz, ohne es zu halten. Man meint, ja, hier ist der Tempel des Herrn, hier ist Gottes Kirche. Solange ich in der Gotteskirche bin, da kann ich ja tun und lassen, was ich will. Ich kenne ja das Gesetz, nicht wahr? Römer 2, Vers 17. Siehe, du bezeichnest dich stolz als Juden, und wir sind heute geistliche Juden, und verlässt dich aufs Gesetz und rühmst dich deines Gottes, kennst seinen Willen, du prüfst, was das Beste ist, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht für die, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der das Fundament der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Vers 21. Du lehrst nun andere und lehrst dich nicht selber. Du predigst, man solle nicht stehlen, und du stehlst. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen, und du brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzen, und du beraubst ihre Tempel. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Achten Sie, was hier gesagt wird. Du rühmst dich des Gesetzes. Ja, ich weiß, Gesetz, das ist natürlich, wenn man das Gesetz übertritt, dann ist man ein Sünder, dann begeht man Sünde. Ja, das verstehe ich schon. Sabbat, Heilige Tag und so weiter. Und was sagt Gott? Und du schändest mich, indem, dass du das Gesetz übertrittst. Denn euretwegen, Vers 24, wird der Name Gottes unter den Völkern gelästert, wie geschrieben steht. Kehren wir zu dem Haus zurück, in Matthäus Kapitel 7 und Vers 25. Aber jetzt ist es das Haus, das nicht auf dem Felsen erbaut ist. Der Mensch, der nicht hört und tut, was ihm gesagt wird. Matthäus 7 und Vers 26. Und wer diese meine Rede hört und sie nicht tut, der ist einem törichten Manne gleich, der sein Haus auf den Sand baute. Und als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und rüttelten an das Haus, da fiel es ein und sein Einsturz war gewaltig. Er war gewaltig, dieser Einsturz. Es war alles eine Heuchelei, sagen wir einmal. Jemand, der hat andere belehren wollen, hat sich selbst nicht belehrt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man von der Wahrheit weggeht, dass man geht, wenn man routinemäßig es dahin bringt, dass man die Versammlung nicht mehr besucht. bleibt fort von der Versammlung. Hebräer Kapitel 10, Vers 25 sagt uns dies. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, auf den ich jetzt eingehen möchte. Ich sehe schon, es wird hier eine Predigt, die doch ein bisschen länger dauert. 2. Thessaloniker Kapitel 2. 2. Thessaloniker Kapitel 2 und lesen wir zunächst einmal in Vers 3. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn er kommt nicht, Christus kommt nicht, der Tag des Herrn kommt nicht, ohne dass zuvor der Abfall gekommen und der Mensch der Sünde offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Es geht nicht um den Abfall. Wir haben eben schon vom Abfall gelesen. Menschen fallen ab von der Wahrheit. Das wird noch in einem weitaus größeren Maße erfolgen, laut Bibel. Vers 10. Warum? Vers 10. Dieser Mann der Sünde, der wird kommen mit jeder Art von Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, um gerettet zu werden. Und darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, er wird es zulassen, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern an der Ungerechtigkeit Gefallen fanden. Zusammengefasst, warum fallen Menschen ab? Sie haben die Liebe der Wahrheit nicht angenommen, sondern vielmehr haben an der Ungerechtigkeit Gefallen gehabt, haben ihren Begierden weiter gedient, sind denen weiter gefolgt. Die Liebe wird erkalten wegen Gesetzlosigkeit, Ungerechtigkeit. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 5. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 5. Wer aber sein Wort hält, schauen Sie, es geht um das Halten des Wortes, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollendet. Es wird mehr und mehr zu der Vollendung der Liebe Gottes in einem kommen, wenn man getreulich, nach wie vor, kompromisslos Gottes Wort hält. Aber in 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 15 wird gesagt, liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, auch den betrügerischen Reichtum, sagen wir einmal, die Begierden, die eigenen Begierden und so weiter, dann ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Die Liebe des Vaters ist dann nicht in ihm, nicht mehr in ihm. Wenn man nicht aufhört, die Welt und was die Welt zu bieten hat, diese niederträchtige, von Satan geleitete und gelenkte Welt zu lieben. Und so lesen wir in 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 17. Wenn aber jemand die Güter dieser Welt hat und sieht seinen hilfsbedürftigen Bruder und schließt sein Herz vor ihm zu, wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben? Wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben? Die war mal da, der Heilige Geist war gegeben worden und die Liebe Gottes wird ja ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Aber die kann dann nicht in uns bleiben. Der Heilige Geist kann nicht in uns bleiben, die Liebe Gottes kann nicht in uns bleiben, wenn wir, wie es hier heißt, die tätige Liebe dem Nächsten gegenüber nicht durchführen, obwohl wir die Gelegenheit haben, es zu tun. Die mangelnde Liebe anderen gegenüber wird dazu führen, dass man Gottes Liebe in sich verliert. Und das lesen wir. Und dann kommt es zum Abfall. Dann kommt es dazu, dass man geht. Matthäus Kapitel 24 und lesen wir Vers 10. Und dann werden sich viele ärgern, die Schlachterbibel sagt, Anstoß nehmen. Die Elberfelder-Bibel sagt, es werden sich viele zur Sünde, oder es werden viele zur Sünde veranlasst werden. Es werden sich viele ärgern und werden einander verraten und einander hassen. Die Menge-Bibel sagt, sie werden am wahren Glauben irre werden. Und dann heißt es in Vers 12, und weil die Ungerechtigkeit oder die Gesetzlosigkeit, so sagen es die Schlachterbibel, die Menge-Bibel, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Es geht hier um die Agape-Liebe, die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters in uns, die wird dann erkalten. Warum? Weil man gesetzlos lebt und weil das überhand nehmen wird in unserem Leben. Die Menge-Bibel schreibt sogar, so wird die Liebe den meisten erkalten. Deswegen sprach ich von einem noch gewaltigen Abfall. Abfall von der Wahrheit. Leute werden gehen. Und schauen Sie, die folgenden Stellen hier in Jesaja Kapitel 1, zunächst einmal, die kann man auch auf die Kirche beziehen, auf wahre Christen, die sich am Sabbat versammeln. Und die Warnung ist da. Natürlich, die Stelle bezieht sich hauptsächlich auf das physische Volk Israel, das ist mir schon klar. Aber ich möchte es auch auf das geistliche Israel einmal beziehen, in Jesaja Kapitel 1 und Vers 2. Denn was sagt uns Gott hier? Jesaja 1 und Vers 2, hört ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet, ich habe Kinder aufgezogen, wir sollen jedoch die Kinder Gottes sein, und hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen. Abgefallen. Vers 4. Wehe, sündige Nation, schuldbeladenes Volk, Geschlecht von Übeltätern, verderbte Kinder, die den Herrn verlassen. Den heiligen Israel lästern, zurückweichen. Weiter in Vers 12. Wenn ihr hereinkommt, um vor mir zu erscheinen, wir tun das jeden Sabbat, oder? Und ich spreche jetzt nicht unbedingt jetzt die Mitglieder der Kirche des ewigen Gottes an, natürlich möglicherweise auch, aber ich spreche jetzt die Kirche Gottes im größeren Maße an. Alle die, die zum wahren Leib Christi gehören. Wenn ihr hereinkommt, um vor mir zu erscheinen, wer fordert so etwas von euren Händen, wenn ihr in meinen Vorhof tretet? Bringt nicht mehr so vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, Sünde und Festfeier mag ich nicht. Vers 14. Meine Seele hasst eure Neumonde und Jahresfeste. Ich bin ihrer überdrüssig. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Warum? Nun nehmen wir einmal an, es werden die richtigen Feste hier sogar gehalten. Obwohl die Stelle hauptsächlich sich um Feste dreht, die eben heidnischen Ursprungs sind. Aber selbst wenn es sich um die wahren Feste Gottes handelt, wenn man aber mit einer Einstellung kommt, ja, man kann die Feste halten, den Sabbat halten und gleichwohl sündigen und Blut klebt in unseren Händen und so weiter und so fort. Hass, Missgunst, Neid, Unzucht, Unreinheit, Ehebruch. Gott sagt, das akzeptiere ich nicht. Und dann akzeptiere ich euch auch nicht. Und so lesen wir in Kapitel und zunächst einmal in Vers 28, Jesaja 1 und Vers 28, die Übertreter und Sünder werden zusammenbrechen und die den Herrn verlassen, die werden umkommen. Und dann Kapitel 3 und Vers 12, Kinder sind Gebieter meines Volks, Frauen herrschen über sie, herrschen ihre Frauen, meine Herren, über sie, herrschen ihre Kinder, meine Damen und Herren, über sie. Mein Volk, sagt Gott, deine Leiter verführen dich und zerstören den Weg, den du gehen sollst. Haben sie Leiter, haben sie solche, die ihnen Falsches lehren, die ihnen erlauben, Dinge zu tun, die in Gottes Augen Sünde sind, die sogar vielleicht sie ermuntern, das zu tun. Ich habe einen Brief gelesen vor einigen Jahren von einer Organisation, die sich zu einem Teil der Kirche Gottes versteht, die sagt, man muss sogar als Christ Krieg führen, menschlichen Krieg in dieser Welt, wenn es darum geht, die Mächte des Bösen zu überwinden. Absolute Sünde wird hier propagiert. Die Leiter verführen dich, zerstören den Weg, den du gehen sollst, sagt Gott. Doch Gott fordert immer noch diejenigen, die gegangen sind oder die vielleicht dabei sind zu gehen, auf zurückzukommen, sich zu besinnen, bei der Wahrheit zu bleiben. Jeremia Kapitel 31, Jeremia 31 und Vers 22. Jeremia 31, Vers 22, da sagt Gott, wie lange willst du in die Irre gehen, du abtrünnige Tochter? Wie lange willst du in die Irre gehen? Hosea 6, Hosea 6 und Vers 1. Kommt, sagt man dann, wir wollen wieder zum Herrn zurückkehren. Sind sie weggegangen? Sind sie abgefallen von der Wahrheit? Sind sie dabei abzufallen? Sagen sie das. Nein, ich will wieder zum Herrn zurückkehren. Denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Jesaja Kapitel 2. Eine Stelle des Millenniums. Das werden dann die Völker sagen, aber wenden wir es einmal auf uns heute an. Viele Völker, Jesaja Kapitel 2, Vers 3, viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, damit er uns seine Wege lehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Wir wollen es hören, es wird uns verständlich gemacht werden. Wir wollen es halten, wir wollen es wiederhalten, wenn wir abgefallen sein sollten. Aber wer kann zum Berg des Herrn kommen? Wer ist in der Lage, es zu tun? Wer darf dorthin kommen? Psalm 24, die Verse 3 und 4. Psalm 24, die Verse 3 und 4. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat, Vers 4, und reinen Herzens ist, wer seine Seele nicht auf Betrug ausrichtet und nicht falsch schwört, Vers 5, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils. Schauen wir uns auch Psalm 73 kurz an, denn hier wird jemand berichtet oder wird jemand behandelt, und er spricht es selbst aus, der fast abgefallen war von der Wahrheit. Warum? Psalm 73, Vers 2. Er sagt, ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe abgeglitten. Denn ich ärgerte mich über die Prahler, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut geht. Ha, denen geht's gut, mir geht's gar nicht so gut. Lebe ich doch besser mal so, wie die leben. Aber er fährt dann fort in Vers 13 zu sagen, soll es denn umsonst sein, dass mein Herz unsträflich lebt und ich meine Hände in Unschuld wasche und bin täglich geplagt und meine Strafe ist alle Morgen da? Ich hätte auch fast so geredet wie sie, aber sie. Damit hätte ich alle deine Kinder verleugnet, die je gewesen sind. Wenn sie abfallen, verleugnen sie Gottes Kinder, ist ihnen das klar? Ich dachte darüber nach, Vers 16, damit ich es begreifen möchte, aber es war mir zu schwierig. Wo kam jetzt aber die Erklärung? Bis ich ins Heiligtum Gottes ging und ihr Ende bemerkte. Schauen Sie, die Kirche würde einem die Wahrheit lehren. Man muss natürlich die Wahrheit erkennen, begreifen, annehmen, akzeptieren. Zunächst war Entmutigung hier. Und sodann die Erkenntnis, wenn man ins Heiligtum Gottes kommt, mit der richtigen Einstellung, dann wird einem die Wahrheit kundgetan. Und dann wird aus Entmutigung Ermutigung. Schauen Sie, viel Schlimmes wird über diese Welt hereinbrechen. Schlimmes, was wir lieber nicht erleben wollten. Aber Gott wird uns Schutz gewähren, wenn wir zu ihm kommen und wenn wir bei ihm bleiben und wenn wir nicht wieder gehen. Denn er wird mit Schrecken über uns kommen, wenn wir uns ihm nicht unterstellen. Offenbarung Kapitel 2. Offenbarung Kapitel 2 und Vers 5. Hier spricht Christus eine Kirchengemeinde an. Auch eine gesamte Kirchenära. Offenbarung 2 und Vers 5. Denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Kehre um und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht umkehrst. Was lesen wir in 1. Thessaloniker Kapitel 5, angefangen Vers 1. 1. Thessaloniker Kapitel 5 und Vers 1. Von den Zeiten und Stunden aber, Brüder, brauche ich euch nicht zu schreiben. Denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entkommen. Ihr aber, Vers 4, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Ihr aber seid Kinder des Lichts und Kinder des Tags. Wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis. So lasset uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden, Vers 7, die schlafen des Nachts, die Betrunkenen sind des Nachts betrunken, wir aber, die wir dem Tag angehören wollen, nüchtern sein, gekleidet mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung des Heils. Denn Gott, Vers 9, hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern um das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben. Vers 11. Darum ermahnt euch gegenseitig und ermutigt einer den anderen, wie ihr es auch tut. Aber es ist Zorn vorhergesagt, vorherbestimmt für jene, die nicht nüchtern sein wollen, die betrunken sein wollen, die schlafen wollen, in einer Zeit der absoluten Bedrängnis. Lukas Kapitel 21 sagt uns etwas über das, was kommen wird. Lukas 21 und angefangen in Vers 25. Dann werden Zeichen an Sonne und Mond und Sternen geschehen und auf Erden wird den Völkern bange sein, in Ratlosigkeit, beim Brausen des Meeres und der Wasserwogen, und die Menschen werden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die auf Erden kommen sollen, verschmachten. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Das wird vor der Wiederkunft Christi geschehen. Und Jesaja 24 sagt uns mehr hierüber aus. Jesaja 24. Und wenn diese Dinge eintreten, dann wehe uns, wenn wir dann den Schutz Gottes nicht haben. Jesaja 24 und Vers 17. Darum kommt über euch, Bewohner der Erde, Schrecken, Grube und Schlinge. Wer vor dem Geschrei des Schreckens entflieht, der wird in die Grube fallen. Und wer aus der Grube entkommt, der wird in die Schlinge oder in der Schlinge gefangen werden. Denn die Fenster in der Höhe sind aufgetan und die Grundfesten der Erde beben. Vers 19, es wird die Erde mit Krachen zerkrachen, mit Bersten zerbersten, mit Wanken auseinanderbrechen. Die Erde wird taumeln wie ein Betrunkener. Warum? Nun, die Bewohner der Erde leben ja in Trunkenheit sozusagen, wie wir gerade gelesen haben. Die Erde wird taumeln wie ein Betrunkener und wird hin und her geworfen wie ein Zelt, denn ihre Schuld bedrückt sie so, dass sie fallen wird und nicht wieder aufsteht. Nun, die Erde wird nicht zerstört werden in dem Sinne, aber die Schuld, die wird nicht mehr aufstehen. Die Sünde, die wird beseitigt werden, wenn Christus kommt. Aber zunächst einmal kommt es zu dieser unglaublichen, katastrophalen Kette von Ereignissen. Und so lesen wir in Jesaja Kapitel 8, in Vers 20 bis Vers 22. Ja, hin zum Gesetz und zur Offenbarung. Gesetz, Offenbarung, Erklärung, Verständnis. Werden sie das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte nicht erleben, sondern werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Wenn sie aber Hunger leiden, dann werden sie zürnen und ihrem König und ihrem Gott fluchen und werden hinaufschauen und unter sich die Erde ansehen und nichts als Trübsal und Finsternis finden, denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Schauen Sie, das sind schreckliche Dinge, die kommen werden, die auch prophezeit sind und die auch die mit einschließt und einschließen, die die Wahrheit gekannt, zur Wahrheit gekommen und dann wieder weggegangen sind von der Wahrheit. Aber es muss nicht so enden. Es darf nicht so enden. Wenn Sie mir zuhören, dann möchte ich Ihnen Folgendes sagen in Johannes Kapitel 6 und Vers 35. Christus gibt uns Hoffnung. Gott gibt uns Hoffnung. Wenn er uns zur Wahrheit beruft, dann gehen sie nicht wieder weg von der Wahrheit. Wenn er uns in seinen Leib beruft, dann bleiben sie in diesem Leib. Egal was kommt. Johannes Kapitel 6 und in Vers 35. Jesus sagte zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Und dann noch in Kapitel 10 und die Verse 27 und 28. Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden niemals umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand wird das tun, es sei denn, Sie selbst tun es. Kommen Sie, bleiben Sie und gehören Sie nicht zu denen, die wieder gehen. Es ist ein Kommen und ein Gehen. Die ganzen Jahre hindurch habe ich das festgestellt in Gottes Kirche. Aber Sie brauchen nicht zu denen gehören, die gehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.